Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Insert Moin. Ich bin die Anne und ich habe natürlich an meiner Seite wieder den großartigen Manu. Hallo!
Schönen guten Morgen.
Ja, wir besprechen heute Tag 2 der E3 2021, beziehungsweise das wird der erste Teil von Tag 2, sagen wir es mal so. Wir haben viel gesehen heute, sehr, sehr viel. Mhm. Viel zu viel, um alles irgendwie unterzubringen. Deswegen fangen wir in diesem Cast mit der Ubisoft Forward-Präsentation an und packen am besten noch Devolver Digital dazu, weil die auch so schön passend im Anschluss kam. Und ich glaube, das ist eine gute Mischung für diesen Cast.
Genau, und ist ja auch die erste große Show, sage ich jetzt mal, der erste große Publisher, bevor dann eben Xbox und Bethesda und Nintendo und so noch kommen. Traditionell fängt ja Ubisoft immer an.
Richtig. Ja, das haben sie auch heute getan. Und ich glaube, wir legen einfach direkt los, ne? Also sie sind eingestiegen mit Rainbow Six Extraction, was, glaube ich, vorher Quarantine hieß, aber dann kam die Pandemie.
Da kam die echte Pandemie, genau. Wobei das jetzt auch nicht so ungewöhnlich ist, dass ein Projektname von einem Spiel sich dann zum Release ändert. Ja. Also das hätte auch ohne Pandemie, weltweite Pandemie passieren können. Aber Extraction passt als Name auch sehr gut, weil natürlich geht's auch um eine Quarantäne, Alien-Ausbruch und so weiter. Ein großer Virus hat sich natürlich jetzt ein bisschen überschnitten. Deswegen finde ich, ist Rainbow Six Extraction auch ein ganz guter Name, weil das auch beschreibt, was in dem Spiel tatsächlich vorkommt. Bevor wir zum Spiel kommen, es ist wieder so eine reine digitale Geschichte gewesen. Also auch wenn die E3 jetzt wieder mehr oder weniger richtig stattfindet, hat Ubisoft auch wieder eine reine digitale Show gemacht mit Einspielern aus den verschiedenen Studios und so weiter, so wie wir das eigentlich die letzten Male auch schon erlebt haben. Ja. Die ModeratorInnen standen etwas näher zusammen als sonst. Das war das Einzige, was mir aufgefallen ist. Ansonsten war das eine sehr Covid-gehaltene Präsentation wieder.
Ja,
ohne Live-Performances und solche Geschichten. Ja.
Ich habe ehrlich gesagt auch nichts anderes erwartet. Nee. Von daher, das hat mich jetzt nicht sonderlich überrascht.
Nee. Ja, wollte ich nur so einwerfen, weil bei Xbox wird es ja ein bisschen anders werden wohl.
Ja, dieses Jahr. Genau. Da freue ich mich auch schon drauf.
Ja, schade für Just Dance, weil die haben eigentlich immer geile Nummern gehabt.
Ja, aber da stimmt. Kommen wir gleich. Ne? Also genau, Just Dance ist, glaube ich, die einzige Franchise, die so ein bisschen drunter leidet unter diesem Modell. Aber gut.
Ja.
Ich finde, Rainbow Six Extraction hat darunter nicht gelitten. Mhm. Ich finde es ein sehr interessantes Spiel tatsächlich. Mhm. Es ist nämlich ein bis drei Spieler Koop-Taktik-Shooter. Und das in diesem Rainbow Six-Universum, was erstmal irgendwie so ein bisschen fehl am Platz wirkt. Also dieses, wir haben jetzt hier Problem mit Aliens und es ist quasi so eine Art, Symbiont oder sowas ausgebrochen mit diesem komischen schwarzen Goo, der da überall rumfließt. Und dann die verschiedenen Alien-Rassen, die man dann in dem Gameplay-Ding auch gesehen hat. Das sind so klassische Kategorien einfach hier. Das ist der große, fette Tank, der walzt halt einfach alles um. Dann haben wir noch einen mit spitzen Händen, der durchbohrt dich einfach. diese wirklich klassischen Kategorien von Gegnern sieht man da. Und ich fand das irgendwie sehr, einnehmend. Ich fand das echt cool. Also ich glaube, das ist ein Rainbow Six-Teil, der mir durchaus gefallen wird. Zumal ich den, glaube ich, auch, deswegen steht da ja auch ein bis drei Player, auch alleine mit NPCs spielen kann, wie ich das dann vermute.
Ja. Nee, ich war auch tatsächlich überrascht über mich selber, dass mich dieses Spiel so sehr angesprochen hat. Ich hatte richtig Bock drauf. Also es war eine gute Präsentation. Sie haben die Sachen gezeigt, wie das Spiel wirklich tatsächlich funktioniert. Es kam erst so ein Action-Trailer, der halt so Cinematics war. Und dann haben sie aber wirklich auch Gameplay gezeigt, haben ziemlich deutlich gemacht. Und das ist ja bei der E3 oft nicht immer so der Fall. Also gerade heute gab es sehr viele Sachen, die wir davor gesehen haben, bei Guerilla und Wholesome und so. Da kommen wir ja morgen noch mal dazu. Wo ich dann nach 20 Sekunden Trailer so da saß und dachte so, und was ist jetzt für ein Spiel?
Ja.
Und das war hier nicht das Problem, sondern man hat sehr deutlich gesehen, okay, das, was Rainbow Six Siege ja ausmacht, sind ja diese Operators. Und die haben alle unterschiedliche Gimmicks. Die haben so ein kleines Roboterfahrzeug, wo du irgendwie Räume durchleuchten kannst mit einer Kamera. Die können sich durch Wände durchschlagen. Die einen haben ein Schild, die anderen haben das und das für Special Gimmicks. Und Und das zusammen in einem kooperativen Tactical Shooter macht mich wirklich sehr an. Und die Aliens, die haben mich total an Prey erinnert. Also die waren ja auch aus dieser schwarzen Goo-Masse, konnten dann so aus diesem Goo sich heraus formen. Es gab irgendwie so Nester, die man zerlegen kann. Und es gab eben halt so verschiedene Schwierigkeitsstufen. Also das, finde ich, hat das Gameplay ziemlich gut rübergebracht, dass es so ein Risk-Reward-Prinzip wird. Also du hast dann immer die Wahl, gehst du jetzt nach Hause mit diesen Informationen und cashst deine Punkte, deine Knowledge quasi ein für besseren Gear und bessere Progression und kaufst dir dann neue Items und Gimmicks und so? Oder traust du dich, dieses Loot sozusagen zu setzen und in das nächste Airlock zu gehen? Und ich glaube, das macht Bock.
Ja, das ist ganz cool, dass man sich da irgendwie entscheiden muss und dass es halt auch so ist, dass wenn du hops gehst oder gefangen genommen wirst, dass du diese Klasse dann erstmal nicht benutzen kannst, weil die erstmal gerettet werden muss. So, das ist halt sehr realistisch, dass du nicht einfach weitermachen kannst und sagen kannst, ja, dann nehme ich halt einen anderen mit, sondern du musst halt erstmal gucken, dass du, wenn du diese Klasse spielen willst oder einen haben willst, der mit von dieser Klasse bei dir mitläuft, dann musst du den leider erstmal retten gehen. Das finde ich auch ziemlich, ziemlich cool. Was so die Aliens angeht, ich fand die sehr unspektakulär. Also mich haben die tatsächlich nicht so an Prey erinnert. Das war halt irgendwie nur der Goo. Aber die Aliens sind eher so in die Richtung, fand ich, Last of Us. Weißt du, dieser mit dem Bobbeln auf dem Rücken. Ja. Und dieser bei Stranger Things, dieser mit der Blume als Gesicht und so. Die haben da schön so eine bunte Mischung sich ausgesucht. Genau, so Best of Aliens.
Ja, durch das schwarze Goo habe ich halt vor allem an Prey gedacht. Ja.
Aber es gibt so eine Bauschaumkanone und die ist aus Prey. Die haben sie tatsächlich aus Prey geklaut. Aber ich fand's toll. Also ich war sehr überrascht von mir. Ich hätte nicht gedacht, dass mich das Spiel interessiert, aber dadurch, dass sie das auch so ausführlich gezeigt und erklärt haben, habe ich da sofort irgendwie so einen Zugang zugefunden und fand das echt richtig cool.
Und es wird natürlich Unlockables geben für die Spiele übergreifend, wenn man beide spielt. Also natürlich wird man dann auch irgendwie, was weiß ich, Special Skins für Rainbow Six Siege freischalten können. Und andersrum, wenn man da irgendwie schon seit mehreren Seasons spielt, wird man natürlich auch da irgendwie Cross-Promotion-Sachen kriegen. Das ist ja klar. Ich finde, das ist eine coole Erweiterung für dieses Rainbow Six, weil ich finde das Universum eigentlich ganz spannend. Also Rainbow Six Siege ist nicht mein Spiel, aber ich kann das total wertschätzen, was dieses Spiel erreicht hat, wie es funktioniert. Und auch einige von diesen Gimmicks hat man ja auch wiedererkannt. Also zum Beispiel eben so Türen mit diesen Stahlwänden, mit diesen portablen Stahlwänden zuzuschrauben, damit die Aliens da nicht durchkommen, damit man eben weiß, da lege ich jetzt Minen hin und dann kommen die Aliens von dieser Seite und solche Geschichten. Also ich glaube, das kombiniert sich gut, dieses Universum mit dieser Art von Tactical Shooter.
Ja, ja, glaube ich auch. Kommt auch schon am 16. September für unsere Konsolen. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, ob das noch Last Gen und Current Gen ist oder nur Current Gen, weiß ich gerade gar nicht.
Warte, ich habe hier irgendwie parallel, das ist immer so geil, Ubisoft-Pressemitteilungen. In dem Moment, wo die Veranstaltung aus war, 18 neue E-Mails.
Die kommen immer dann alle auf einmal rein, das finde ich auch sehr lustig.
So, hier erscheint am 16. September Xbox Series X und S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 5, Amazon Luna, Stadia, Windows PC, Epic Game Store, Ubisoft Store, Ubisoft Plus, Ubisoft Abo Service, alles dabei außer Switch. Ja.
Alles außer Switch, alles
und
klar, cool.
Cross-Save und Cross-Progression, das ist natürlich ganz cool dann.
Das ist nice, ja, auf jeden Fall.
Ja, Crossplay und, vor allem bei so einem Spiel.
Ja,
ich wirklich gut. Ja.
Das finde ich auch echt, da haben sie wirklich mal was Nettes gemacht. Für die ganzen Consoleros. So. Dann kam ein Titel, den habe ich ja überhaupt nicht erwartet. Mit dem kann ich aber leider auch überhaupt nichts anfangen. Es geht nämlich um Rocksmith. Und ich dachte wirklich, Rocksmith wäre tot, weil es schon so lange nicht mehr irgendwo gezeigt wurde. Es gab keine Fortsetzungen, was auch immer. Für Leute, die nicht wissen, was es ist. Es ist quasi ein Gitarrensimulator. Also man kann mit der richtig echten Gitarre so ein bisschen wie bei Rock Band.
Das ist eine Lernsoftware.
Lieder nachspielen. Und jetzt ist es wirklich eine richtige Lernsoftware, weil sie haben halt dieses Rocksmith Plus angekündigt mit inklusive Abo-System, wo du dann wirklich dir Videos angucken kannst von Profis, die dir beibringen, wie man Gitarre spielt. Es gibt richtig viele verschiedene Optionen, die du da benutzen kannst. Und ich dachte mir so, ja, ist interessant, finde ich irgendwie cool, dass sie das so krass ausgebaut haben, dass es auch viel, viel mehr Variationen jetzt gibt, was es mit den Songs quasi auf sich hat. Aber ich denke mir gleichzeitig auch so, ja, okay, wenn ich Gitarre lernen will, gucke ich mir ein YouTube-Video an.
Ja, aber ich habe das mal ausprobiert. Folge 890 bei Insert Moin, da habe ich Rocksmith 2014 tatsächlich mal ausprobiert, weil ich dann damals im Büro mein Programmierkollege, Grüße an Olli damals, der war so Musiker, der hatte irgendwie alle Musikinstrumente und der hatte dann eben auch eine E-Gitarre, die er nicht mehr groß gebraucht hat, und ich habe dann Rocksmith einfach mal zugeschickt bekommen von Ubisoft, weiß ich noch, auf CD noch, auf DVD. Und dann habe ich gedacht, okay, Gitarren sind überhaupt nicht mein Instrument, aber ich will wenigstens mal ausprobieren, weil Guitar Hero und so natürlich immer viel gespielt. Wenn man den Spaß von Guitar Hero jetzt verbindet und man lernt wirklich Gitarre spielen, ist doch eigentlich Win-Win. Und das war ja so ein bisschen das Konzept, ja. Es hat ja so eine Ästhetik von Guitar Hero, Rockband und wie sie alle heißen. Und aber dass du halt wirklich richtig die Griffe dann auch lernst und das Strummen und so weiter. Und es ist wirklich eine Lernsoftware gewesen. Also sehr viel Spaß gemacht hat es tatsächlich nicht, weil es halt sehr anstrengend ist. Also gerade auch, wenn du das erste Mal versuchst, eine E-Gitarre zu spielen, da schmerzen dir die Fingerkuppen, ja. Und deswegen das Neue jetzt, das finde ich ganz cool. Diese Neuauflage wird so ein Subscription-Service. Also das wird jetzt nicht einfach wieder so ein DVD, die man sich kauft oder ein Ding, sondern man schließt da wie so eine Art Lern-Abo ab sozusagen, kriegst dann tonnenweise neue Songs. Und du kannst jetzt auch mit Akustikgitarren das Ding machen und lernen. Und
das ging ja, wenn du ein Amp hast, ja.
Nee, tatsächlich einfach nur mit Akustikgitarre. Und das ging ja früher nicht, weil du musstest ja irgendwie, da war so ein Special Device dabei und das musstest du ja dann in die Konsole stecken. Und das neue Rocksmith funktioniert jetzt rein übers Mikro. Also du kannst ein Smartphone oder du kannst dein Kinect oder deine Playstation-Kamera oder was auch immer, aber wahrscheinlich hauptsächlich über das Smartphone-App, kannst du einfach daneben legen und dann kannst du auch ganz normal, ohne deine Gitarre irgendwo einstecken zu müssen, auch mit einer Akustikgitarre einfach dieses Rocksmith benutzen. Und das ist, glaube ich, tatsächlich ein großer, großer Schritt, weil viele Leute einfach so am Lagerfeuer ein bisschen halt zu ihren Lieblingssongs spielen lernen wollen und nicht unbedingt jetzt eine E-Gitarre. Das könnte tatsächlich, finde ich, so der Durchbruch sein für diese Software.
Ja, wenn man so sieht, auf jeden Fall. Also für Leute, die sich interessieren dafür, Gitarre zu spielen oder vielleicht lernen wollen, wie man Gitarre spielt, warum nicht? Ne? Ja. Aber ich weiß halt nicht, keine Ahnung, wie viel das dann kosten wird. Keine Ahnung, wie diese Videos aufgebaut sein werden, diese Lernvideos. Es gibt verschiedene Arten von Lernvideos dann auch. Es gibt Realtime-Feedback und so.
Leute kaufen sich für 800 Euro irgendwie ein Trimm-Dich-Fahrrad für zu Hause, wo dann irgendwie dich Trainer aus der ganzen Welt anschreien. Also von daher glaube ich, dass Ubisoft da schon einen Markt erschließen sich könnte für solche Lernsoftware-Geschichten. Und da so ein bisschen die Fühler auszustrecken Richtung andere Dinge als Games, das macht Ubisoft ja schon eine Weile.
Ja.
Also von daher glaube ich, ist es eine ganz gute Idee, diese Marke wieder zu beleben. Bin gespannt. Ja. Für mich ist es auch nichts. Ich will keine Gitarre lernen, aber.
Wir sind raus aus der Nummer.
Der eine Versuch hat mir gereicht, ja. Riders Republic, gab es was Neues. Ist das was für dich?
Also wir haben das ja letztes Jahr zum ersten Mal gesehen und das ist ja auch seitdem schon wieder verschoben worden. Es sollte ja eigentlich letztes Jahr noch rauskommen, tatsächlich. Aber wohl aufgrund der Pandemie auch verschoben und jetzt haben sie ihr Angebot so ein bisschen erweitert. Es ist ja quasi wie Steep, nur mit viel mehr Sportarten und Möglichkeiten. Also du kannst irgendwie, weiß ich nicht, du kannst BMX fahren, du kannst Mountainbike fahren, du kannst Snowboard fahren, du kannst mit dem Wingsuit durch die Gegend fliegen, du kannst sonstige Sachen, also du kannst wirklich alles machen. Es gibt wirklich jede klitzekleine Outdoor-Sportart ist da vertreten und es gibt super viele krasse Modi, die alle von Tony Hawk Pro Skater geklaut sind, wie zum Beispiel Graffiti oder Horse. Das ist, also da ist, glaube ich, für jeden was dabei. Da sind viele, viele dumme Sachen dabei auch. Also so weiß ich nicht, so komische Rennen gegen, so Massenrennen gegeneinander, wo es eigentlich nur darum
800 Spielern gleichzeitig.
Ja, wo es nur darum geht, irgendwie heile anzukommen, solche Sachen. Also da ist schon viel Fun dabei. Aber es geht tatsächlich auch um so ein bisschen Erkundung. Weil du kannst dann zum Beispiel, wenn du mit einem Paraglider oder sowas fliegst, dann kannst du dir verschiedene Landmarks ansehen und kriegst dann dafür auch Punkte. Also so kann man das Spiel halt auch spielen. Und ich finde es sehr interessant, wirklich. Ich finde es wirklich total spannend. Hat auch so ein bisschen Trials-Vibes mit drin bei diesen Klamauk-Kategorien, die es da gibt. Ja. Deswegen, ich bin da auf jeden Fall nicht abgeneigt.
Ein bisschen Tony Hawk oder ein bisschen SSX, ja, oder auf was man halt auch Bock hat. Also wie du schon gesagt hast, Steep war halt nur Wintersport und so ein bisschen dieses Gliden. Und das ist einfach die logische Fortführung von Steep.
Ja,
und
voll.
Das hat schon auch Spaß gemacht. Also es hat mich jetzt nicht sehr lang gehalten, das Steep. Aber Raiders Republic wird halt einfach Steep 2 als noch mehr und noch größer. Sie haben es ja selbst ironisch auch dargelegt. So, ja, it's just more. Und ich glaube, das kann halt auch extrem wachsen. Also ich kann mir echt vorstellen, dass Riders Republic auch so eine Basis wird für immer mehr noch irgendwie lustige Sportarten da reinpacken und wilde Dinge ausprobieren und irgendwie da noch irgendwie eine GoPro-Modi einbauen und dann machst du irgendwelche Special-Events und solche Geschichten. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das funktionieren kann, könnte halt auch ein Riesenflop werden, weil diese Server-Infrastruktur da zur Verfügung zu stellen für diese ganzen Tausenden von Multiplayer-Geschichten, die da irgendwie gleichzeitig laufen müssen, das ist halt so ein Projekt, entweder es zündet und es trägt sich, weil halt immer irgendwie ein paar hundert Leute gleichzeitig da online sind. Oder es ist halt so ein Ding, was nach einer Woche irgendwie leer ist und dann gurkt man da alleine rum und trifft niemanden und dann muss es Ubisoft wieder einstellen. Weißt du, also ich glaube, ja, das ist so ein bisschen so ein Hit-and-Miss-Risikogeschäft, was da passiert.
Glaube ich auch. Also Steep scheint ja gut funktioniert zu haben, sonst hätten sie das Konzept nicht erweitert. Aber ich habe auch die Befürchtung, dass das so ein Fun-Ding für zwischendurch ist, weißt du, wo du ab und zu mal reinguckst, aber dass es nicht Leute geben wird, die das jeden Tag irgendwie, weiß ich nicht, 3 Jahre lang spielen werden.
Mhm. Aber vielleicht wird es auch so ein Stream-Hit, weißt du, dass Leute da irgendwie sich da drin so treffen, dass man mit seiner Community da irgendwie so Massenrennen fährt, sowas wie Fall Guys halt irgendwie. Mhm. Kann ich mir schon vorstellen. Und ich meine, die haben gezeigt, dass sie immer noch The Crew 2 unterstützen.
Oh Gott.
Also wenn das noch tatsächlich irgendwie läuft, dann glaube ich, dann wird Riders Republic auch mindestens ein Jahr oder zwei anbleiben.
Das fand ich so lustig.
Ganz kurz, ich habe gerade noch mal in der Mail geguckt, Rocksmith Plus kostet 15 Euro im Monat.
Okay.
Wenn du es ein ganzes Jahr abschließt, 100 Euro im Monat für diesen ganzen Service.
100 Euro im Monat?
Im Jahr.
Im Jahr.
Also 15 im Monat, wenn du 3 Monate 40, wenn du ein Jahresabo abschließt, ist es.
Okay, so wird ein Schuh draus, alles klar. Ja. Okay. 15 Euro muss man sich überlegen. Das ist schon ein bisschen viel, finde ich. Aber gut.
Ja, aber für eine Lernsoftware, finde ich, ist es tatsächlich in Ordnung. Genau, also wir sind gespannt. Wir werden uns Riders Republic, glaube ich, auf jeden Fall mal kurz anschauen, weil spaßig genug sieht's aus, um da 1-2 Abende auf jeden Fall mit verbringen zu können. Mhm.
Aber ich kenne mich halt. Also bei Trials ist es auch so, dass ich am Anfang total hooked bin und unbedingt ganz viele Stages machen will und irgendwie nach 2 Tagen ist es dann auch vorbei.
Mit Trials bin ich ja immer einer, der wirklich alles durchspielt bei Trials.
Echt?
Ja, ich bin da total.
Oh, nee.
Ich kann auch eine Strecke 500 Versuche. Ich habe einmal gestreamt und dann kam diese Situation, dass ich so eine Extreme-Strecke, hat mir dann das Spiel gesagt, du hast das jetzt 500 Mal probiert, wir brechen ab. Es gibt nicht nur ein Zeitlimit, sondern es gibt auch 500 Versuche-Limit.
Nein!
Ja. Also Trials ist bei mir so ein Sonderfall. Das kann ich wirklich ewig spielen.
Oh
Steep,
Gott.
Aber bei Steep habe ich auch irgendwann schon sehr schnell aufgegeben. Ja.
Das ist ja witzig. Das finde ich sehr lustig. Okay, wir hätten es wahrscheinlich nie rausgefunden, wenn du das nicht...
Keiner ist so schlecht.
Oh, wunderschön.
Ja. Ja, weil wir gerade von The Crew hatten, genau, da gab es noch ein paar andere Mini-Updates, können wir der Vollständigkeit halber vielleicht kurz sagen.
Ich würde ganz kurz noch einschmeißen, wir haben ja das Release-Date noch nicht gesagt. Riders Republic kommt am 2. September.
Stimmt, ist jetzt ein Release-Datum da, ja.
Das ist nicht mehr so weit weg.
Nö.
Ist ganz cool, bald bei euch zu Hause.
Das Herbstspiel. Genau. Also jetzt Updates. Aber. Es gab kurze Updates, dass Rainbow Six Siege war eher immer so das, was wir jedes Jahr sehen, dass sie sich bei der Community bedankt haben, dass dieses Spiel nur lebt, weil die Community so toll ist. Trackmania, irgendwie neue Wasserphysik. Turtles kommen nach Brawlhalla.
Das fand ich am besten.
Das fand ich eigentlich noch auch ganz süß, dass man mit den Turtles kämpft und den Gegnern Pizza und Skateboards um die Ohren hauen kann. Also Turtles-Fans können sich dieses Mobile-Game mal angucken. Das ist so ein Free-to-Play-Kampf-Arena-Spiel.
Ja.
Genau, Brawler. The Crew 2 kriegt Updates. Watch Dogs bekommt noch so ein Bloodline-Update, wo man Aiden Pierce spielen will, weil die ganze Welt drauf wartet, mal wieder Aiden Pierce spielen zu wollen.
Ja, natürlich.
Klar. Und Ghost Recon Breakpoint war nur so ein Teaser. Also auch da ist das Spiel ja so wie bei Rainbow Six Siege, dass sich sehr stark weiterentwickelt hat, sie sehr stark auf die Wünsche der Community eingegangen sind, es inzwischen eigentlich ein besseres Spiel ist als zum Release. Und zum 20. Geburtstag der Ghost Recon Marke wird irgendwas Besonderes passieren.
Das haben sie natürlich noch nicht verraten. Nee. Ja. Ja, das war so ein wirklich kurzer, knackiger Blog mit Updates.
Das gut, fand dass ich, es so kurz war.
Ja, ne, ja, das fand ich sehr angenehm, dass sie das einmal so rausgehauen haben und dann aber auch gesagt haben, so, das reicht, weiter geht's. Und dann kam, ich habe mich sehr gefreut, dann kam Just Dance 2022. Mhm. Es geht weiter mit Just Dance. Und da haben sie aber gar nicht so viel gezeigt, sondern sie haben einen Special Guest für diese Version sich organisiert, und zwar Todrick Hall. Kenne ich persönlich nicht, ist wohl auch Musiker. Ja. Und dessen Songs werden jetzt bei Just Dance 2022 dabei ja, sein.
Der ist eine unfassbare Stilikone, auch von der LGBTQI-Community. Mhm. Also der hat, glaube ich, auch das im positiven Sinne most gayest Video ever gerade released. Also schaut euch das mal an, das ist wirklich Wahnsinn. Das ist so cool. Und der hat eben auch so ganz prägnante Songs, wo es eben auch um Slayage geht und alles on fleek und so weiter. Und ich finde es super, dass sie dem da so eine Bühne gegeben haben und der jetzt eben auch seinen Song, die oft auch sehr explizit sind, also diesen Song, von dem er geredet hat, den finde ich auch selber sehr, sehr cool. Und der ist halt sehr, naja, da geht's halt viel um Sex und Kraftausdrücke und so. Und dann hat er das so schön formuliert, wie er das jetzt halt neue Lyrics geschrieben hat, damit es halt familientauglich in Just Dance ist und trotzdem eben ein Empowerment-Song ist für die Gay-Community und so. Fand ich sehr cool, den da zu zeigen, ja.
Der war auf jeden Fall sehr sympathisch, ja, fand ich.
Ja, super.
Genau, und dann kam ein großer Block, den sie hätten viel kürzer machen können, finde ich zumindest. Denn sie waren richtig stolz, und das ist für mich der Satz der ganzen Präsentation. Wir werden zum ersten Mal ein Assassin's Creed 2 Jahre lang unterstützen.
Juhu, was haben wir uns gefreut?
Oh mein Gott. Ey, Ubisoft, manchmal möchte ich denen wirklich aufs Maul hauen.
Hat sich hier kurz gefreut, dass sie nicht jedes Jahr ein neues Assassin's Creed rausbringen. Und was ist jetzt die Konsequenz? Noch mehr Content für das wohl größte und umfangreichste Assassin's Creed, was wir je hatten.
Ja, also es wurden auch ein paar Sachen angekündigt, dass der zweite DLC kommt, der Siege of Paris. Und das ist wohl die größte Schlacht, die die Wikinger je geschlagen haben. Und da gibt's halt irgendwie neue Waffen und was man nicht alles sonst bei einem DLC noch bekommt. Und dann haben sie was sehr, sehr Schönes angekündigt. Das mag ich immer, diese Discovery-Tour ist zurück. Mhm. Das hat, glaube ich, mit Origins damals in Ägypten angefangen, dass sie wirklich einfach so einen Modus gemacht haben, wo du dir die Landmarks, also die verschiedenen Sightseeing-Spots ansehen kannst, also ja, Pyramiden.
Wie so eine interaktive Geschichtstour, genau, sozusagen. Ja.
Wie im Museum, nur halt als Videospiel. Und das haben sie jetzt auch für die komplette Map für Valhalla gemacht. Und obendrein, das finde ich eigentlich noch viel cooler, haben sie die Möglichkeit dazu eingebaut, dass du so Dorfmenschen, Dorfpassanten, die da als NPCs einfach leben, dass du die auch spielen kannst und gucken kannst, was machen die eigentlich den ganzen Tag? Weil das geschichtlich ja wohl sehr akkurat dargestellt sein soll, was die Leute halt früher den ganzen Tag gemacht haben. Und das fand ich irgendwie echt, das fand ich echt süß.
Ja, finde ich immer toll, dass diese Welt auch dann für sowas genutzt wird und die Engine, ja.
Ja, voll.
Kann man auch wirklich im Unterricht tatsächlich und so einsetzen, ja. Aber noch mehr Valhalla brauche ich tatsächlich wirklich
nicht. Nee, danke. Ich hab's ja gar nicht gespielt. Ich bin ja immer noch im Ubisoft-Boykott, und wenn ich das jetzt bis jetzt so sehe, dann bleibe ich auch da erstmal stecken. Ach stimmt, du hast hier Werewolves Within hast du aufgeschrieben, ne?
Ja, da muss ich dringend drüber reden. Also, sie haben ganz kurz Mythic Quest gezeigt. Ja, da hatten wir ja auch schon einen Podcast zu gemacht. Hast du mal reingeschaut inzwischen endlich?
Nein, habe ich nicht. Ich habe so viele andere Sachen, die ich gucken muss.
Und neben Mythic Quest gab es einen mini kurzen Teaser-Trailer, dass man doch da jetzt nochmal reingucken soll, kurz vor dem Finale der zweiten Staffel. Hört euch, wie gesagt, unseren Podcast an. Tolle Serie. Und dann gab es noch einen kleinen Film-Trailer zu sehen zu einem Kinofilm, der heißt Werewolves Within. Das war ein Ubisoft-Spiel, ein VR-Spiel, das wiederum auf dem klassischen Gesellschaftsspiel basiert, Werwölfe vom Düsterwald. Das hast du bestimmt auch schon mal in der Schule oder so gespielt. Weißt du, wo alle machen die Augen zu, am Anfang ziehen alle so Zettel und dann gibt's quasi so Verrätermodus. Mhm. Im Englischunterricht haben wir das immer gespielt, irgendeiner ist dann der Mörder und so. Und Werwölfe ist dann halt so, dass alle die Augen zu machen und dann sagt der Moderator oder die Moderatorin, jetzt die Werwölfe wachen auf und dann schauen sich zwei Leute an, nicken sich zu und die müssen dann einen aus der Gruppe umbringen sozusagen.
Ja, und es gibt
so
noch andere,
das ganze Spiel. Und dann gibt es eben verschiedene Rollen. Ja. Genau, und dann gibt es eben verschiedene Rollen. Und das Ganze hat Ubisoft mal eben umgesetzt für VR. Da saß man dann so am Lagerfeuer. Und das war natürlich ganz cool, weil da musst du ja die Augen nicht zumachen, sondern du wirst dann halt einfach, bekommst halt eingeblendet, welche Rolle du hast. Und ja, dann ist es eigentlich ein Dialogspiel. Und auf dieser Mini-Lizenz haben sie jetzt einen Trailer gemacht, eine richtige Realverfilmung, die im weitesten Sinne damit zu tun hat, dass halt in einer Gemeinschaft Werwölfe unentdeckt existieren. Und haben sie es natürlich dann auch sehr persifliert, dass sie gesagt haben, die wohl beste Videospielverfilmung ever.
Ich dachte auch, ey, das wird bestimmt lustig, weil es so scheiße wird.
Ja.
Also
aber das sah doch ganz okay aus eigentlich.
So ja, aber ich, die machen das so gewollt lustig und das geht meistens nach hinten los und deswegen finde ich, wird es, glaube ich, ganz witzig. Ich glaube, ich würde mir das auf jeden Fall angucken. Es kommt ja schon im Juli ins Kino am 25. Ja. Das gibt's bestimmt auch, das steht bestimmt auch irgendwo bei den Film Gorillas auf der Tagesordnung. Ja. Vielleicht
aber kann es man ist, das also, mal besprechen. Das auch. Jetzt eine Videospielverfilmung zu nennen, wäre schon sehr weit her.
Ja, das
ist
ja
halt eine kleine, lustige Horrorkomödie, würde ich sagen, wo es halt um Verräter und Verräterinnen geht und Werwölfe, die sich, was weiß ich, in Menschenform verwandeln können oder was auch immer. Ja, also nee, Werwölfe sind ja dann nicht immer Wolfsform. Und so wie man das im Trailer gesehen hat, ist es ja dann auch diese Dialoge, die man aus dem Brettspiel, aus dem Videospiel dann kennt, dass die eine Frau, die doch alle so einsperrt in diesem Trailer und sagt, einer von euch oder mehrere von euch sind die Täter.
Ja.
Und dann gehen die Diskussionen los. Und ja, werden wir uns anschauen auf jeden Fall.
Ich habe einmal Werwolf gespielt bei den Rocket Beans.
Mhm.
Die hatten ja das Live-Format mit Uke als Erzähler.
Mhm.
Und das Problem ist leider, dass ich nicht so gut lügen kann. Ich sitze dann da so, nein, ich bin kein Werwolf.
Und alle so, okay.
Und alle so, okay, du bist Werwolf. Das ist echt so, dieses Spiel, ich möchte es mögen, aber ich kann es einfach nicht. Ich bin nicht gut darin. Das tut mir sehr leid.
Es gab eine sehr coole Version, die hieß Werwörter letztes Jahr. Da muss man eben nicht irgendwie Leute beschuldigen und so, sondern man muss tatsächlich, also Werwolf-Game-Prinzip, aber mit auf Wortspielbasis. Das, vielleicht taugt dir das mehr.
Das klingt auf jeden Fall spannend. Das finde ich gut. Weißt du, was ich auch spannend finde?
Nicht Far Cry 6?
Doch, Far Cry 6 finde ich tatsächlich spannend. Das ist das erste Far Cry, was mich wirklich interessiert.
Warum auf einmal?
Weil das Setting so geil ist, finde ich. Ich finde dieses hier, Kuba-Setting ist ja angelehnt,
Yara.
Ne?
Ja, Yara. Genau.
Die Insel Yara mit dem Diktator und der Revolution und allem. Also es ist eigentlich Kuba.
Ich meine, sie nennen sogar El Presidente, weißt
genau,
du?
Also. Genau, El Presidente. Und da haben sie heute wieder einen Trailer gezeigt. Eine Cutscene war das, glaube ich, aus dem Spiel. Wo sie mit einem Boot fliehen wollten von der Insel und dann El Presidente persönlich kam, um sie aufzuhalten. Und sie wussten aber nicht, warum er da jetzt vor der Tür steht und dann kam halt raus, dass irgendwie sein Sohn sich auf das Boot geschmuggelt hatte. Und also ich finde das schon, allein der Aspekt, dass der Sohn so gegen den Vater ist und sagt, ey, du bist ein Tyrann, ich habe keine Lust mehr darauf. Das allein ist schon ein mega geiler Aspekt. Und ich finde, das, was man bisher von Far Cry 6 gesehen hat, ich weiß nicht, irgendwie packt mich das. Irgendwie finde ich das total spannend, da auf der Insel rumzugurken. Und verschiedene, wie nennt man das denn? Revoluzer oder Guerilla?
Guerillakampf wird es werden.
Genau.
Ja, klar, genau.
Truppen zu vereinen und zu gucken, wer lebt da wo und so. Ich glaube, das wird cool. Ich glaube, ich habe da Bock drauf. Außerdem gibt es ein Krokodil mit einem Goldzahn.
Ja, und ein Hund. Der Hund ist ja auch fantastisch.
Der Hund, mit den, der keine Beine hat, ne? Ja.
In diesen Rädern. Ja, also ich glaube, es wird halt ein recht, ich schraube meine Erwartungen zurück, weil ich glaube, es wird ein recht standardartiges Far Cry 6 und was da ja immer gut funktioniert hat, war ja die Inszenierung und auch die Bösewichte haben ja immer schon funktioniert. Das haben sie ja selber auch gesagt, dass das eigentlich so die DNA der neuen Far Cry ist, seit Far Cry eben von Ubisoft ist. das ist ja schon auch das, was immer Spaß macht daran. Und dass man sich dann da auch durch die 18 Mal das gleiche Vorausnehmen, 500 irgendwie Tiere jagen und Taschencraften. Ich bin gespannt, ob sie sich da halt irgendwas Neues einfallen lassen oder ob das Back to Usual wird, die typische Ubisoft-Formel wird. Weil wenn was sehr formelhaftig war, dann waren es halt tatsächlich die letzten Far Crys.
Ja, das stimmt. Absolut. Deswegen habe ich die auch nie gespielt. Und das waren immer so, also ich wollte nicht dieses ländliche Amerika wollte ich nicht spielen. Ich wollte nicht den Himalaya-Dude spielen. Und ich wollte eigentlich auch nicht auf dieser Karibikinsel mit Vars da irgendwie abhängen. Mhm. Also das waren irgendwie alles so Settings, wo ich einfach im Endeffekt nicht richtig...
Da du die nicht gespielt hast, kann ich jetzt verstehen, dass du jetzt auch Bock hast auf Far Cry 6, aber ich habe die alle gespielt und ich habe jetzt das Gefühl, okay, werde ich halt nochmal das Gleiche machen und diese Guerilla-Kämpfe machen.
Wahrscheinlich, ne?
Vielleicht schaue ich mir am Ende dann doch einfach ein YouTube der Cutscenes an, vielleicht reicht das auch.
Ja. Und es gibt eine Macarena-Gun. Also bitte, das ist ja wohl, das wird super. Ja.
Interessant fand ich heute die Neuerung, die sie gezeigt haben. Es gab ja im Vorfeld immer Gerüchte, dass der Junge, also der Danny heißt der, glaube ich, gell? Genau, der Sohn dieses Diktators, dass der eventuell Vaas sein könnte. Also Vaas ist ja der Bösewicht aus dem dritten Teil.
Ja, ja.
Und das war ja so ein Gerücht oder so eine Theorie, wo sich Far Cry Studio wahrscheinlich hinterher gedacht hat, man, warum sind wir nicht selber auf die Idee gekommen? Die ist ja eigentlich voll gut.
Ja.
Aber dann, wie wäre es denn, wir packen die Bösewichte alle in den DLC? Season Pass bei Far Cry ist schon immer so, dass die da sehr viel experimentieren und sehr viel weirdes Zeug auch machen. Wir erinnern uns an Blood Dragon, genau, an die 80s-Komödie, die da auf einmal drin war, die Cyberpunk-Dragons hatte und so weiter. Und auch die anderen Far Crys hatten immer sehr außergewöhnliche DLC, wo man dann auch mal auf dem Mars unterwegs war und solche Geschichten. Und jetzt ist es so Mind Palace der The Game, dass man in irgendeiner Weise halt so in Vaas Gedanken, in die von Pagan oder Pagan und diesem Arschloch Joseph Seed aus dem letzten, dieser Sektenanführer, die wird man irgendwie begegnen, die werden zu dritt ein Season Pass bekommen, wo man entsprechend dann auch Vaas direkt steuern kann. Also man wird diesmal auch den Bösen direkt selber steuern können. Und das ist tatsächlich ein Novum für die Far Cry-Geschichte.
Finde ich mega interessant, tatsächlich. Ich weiß zwar nicht, wie das genau aussehen soll, ob es da irgendwie sowas wie ein Animus gibt dann die verschiedenen Bösewichter halt dann steuerst oder ob die irgendwer träumt oder so, keine Ahnung, aber so wird es wahrscheinlich in die Richtung gehen.
Vielleicht ist man einfach in der Hölle und muss deren Taten nacherleben. Da lassen sie sich schon was einfallen. Aber
auch nett.
Ich weiß gar nicht, ob ich Lust habe, so ein Arschloch wie Joseph Seed zu spielen. Also Vaas und Pagan hatten ja noch sowas
Humanes?
Ja, so im Vergleich zu dem Joseph tatsächlich schon. Also der war, finde ich, schon auch mal eine andere Hausnummer. Der war so richtig so, weiß nicht. Dieses, vielleicht auch in Kombination mit diesem Religiösen, weißt du? War der halt auch nicht mal im Ansatz irgendwie sympathisch.
Ja.
Weil bei dem Vaas hatte man halt so Dialoge, wo man so auch so seine Genialität irgendwie dann auch durchblicken hat sehen oder seine Überzeugung. Deswegen weiß ich nicht, ob diese DLCs so gut funktionieren.
Naja. Ich mag das. Ich finde das sehr spannend. Es gab damals ein Herr der Ringe-Spiel, das dritte Zeitalter. Ich weiß nicht, wer sich daran erinnert, aber da gab es die Möglichkeit, auch als Orks und so weiter zu spielen. Also auch die andere Seite des Spiels. Und das fand ich total faszinierend, dass du dann wirklich auf der anderen Seite stehst, die Helden bekämpfst und dann die schwarze Magie hast und so weiter. Also der Gedanke ist nicht neu. Aber ich find's trotzdem eine spannende Sache, gerade wenn man so in diesen Freaks steckt. Ja. Mal gucken, was sie daraus machen. Ich bin gespannt.
Ja. Also DLC 1 ist Vaas, Wahnsinn. DLC 2 ist Pagan Kontrolle und DLC 3 wird dann Joseph Collapse. Und Far Cry Blood Dragon, weil wir es gerade davon hatten, wird nochmal in einem Remaster-Set irgendwie dabei sein.
Genau.
Im Season Pass. Gut. Kommt auch bald, oder? Far Cry 6, gibt's da schon einen Release?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich bin nicht sicher, ob noch dieses Jahr.
Doch, 7. Oktober. Hier,
ja?
7. Oktober für die alten und die neuen Konsolen. Stadia, Amazon, Luna, Epic Games Store und so weiter und so
fort. Okay, gut
zu wissen. Ja, kommt noch dieses Jahr. Gut, weiter geht's.
Weiter geht's.
Mein Highlight.
Dachte ich mir.
Ich habe mich leider schon gespoilert, weil heute Mittag war das Ding auf einmal im Nintendo Store online. Also da war dann der Leak so, ja, es gab irgendwie, Nintendo hat einfach das Ding online gestellt, bevor die Ubisoft-Präsentation war. Wahrscheinlich irgendein Timer eingestellt und statt AM, PM reingeschrieben oder andersrum. Und dann war Mario plus Rabbids Sparks of Hope, also der zweite Teil des rundenbasierten XCOM-Klon-Crossovers, was Ubisoft in Kooperation mit Nintendo exklusiv für die Switch macht, war dann auf einmal schon in der Welt. Es war ja klar, dass das vielleicht irgendwann weitergehen wird. Also es war jetzt keine allzu große Überraschung, aber ich freue mich trotzdem wie Bolle. Es ist so ein tolles Spiel gewesen, mit Mario-Charakteren endlich mal Waffen in der Hand zu haben, mit wilden Kreaturen, die halt die Rabbids verkleiden sich dann wie Princess Peach und sind halt so ein Luigi-Cappy auf und so weiter und die haben dann alle ihre Spezialfähigkeiten und rundenbasiert und das ist halt das typische XCOM-Gameplay, großartig. Die hatten wunderschöne Bosskämpfe, hatten ganz tolle Stages, wo man eben auch immer wieder so die DNA von Mario-Spielen irgendwie durchblicken hat lassen und war ein richtig gutes Spiel, habe ich komplett durchgespielt und dann auch den DLC. Und jetzt mache ich ja wirklich selten, dass ich dann auch den DLC irgendwie noch verschlinge. Da gab es dann Donkey Kong DLC mit neuen Charakteren, neue Level und so weiter. Habe ich auch komplett gesuchtet und freue mich daher sehr. Jetzt geht's in den Weltraum. Also das Mario Galaxy Thema wird quasi jetzt aufgegriffen im zweiten Teil. Und es gibt eine Rabbit Rosalina, Anne.
Jawohl.
Großartig.
Sie ist sehr gelangweilt. Das fand ich super.
Ja, und hat auch keinen Bock.
Ja, das fand ich tatsächlich sehr cool, dass die Rosalina so richtig gelangweilt daher kam. Es war ein bisschen gemein, weil ich der Trailer beginnt mit einem kleineren Raumschiff, das zu einem großen Raumschiff fliegt. Und ich dachte, Alter, Beyond Good and Evil, was geht? War es nicht, natürlich. Dann kam sehr schnell Mario ins Bild. Und dann wusste ich schon, wo wir gelandet sind. Ich möchte an der Stelle sagen, ich habe vieles gesehen in meinem Leben, aber die Kreuzung zwischen Rabbit und Luma-Stern ist wohl
großartig.
Es ist, nee, verbrenn es. Kill it with fire, das ist so gruselig, das sieht so schlimm aus.
Ja, die ganzen Rabbits sehen irgendwie so gruselig aus, finde ich. Ich finde, die haben ihre Erfüllung gefunden, weil Rabbits sind ja schon immer irgendwie so, eigentlich will man sie gar nicht cool finden.
Ja,
so,
wo kommt die her? Was soll das?
Also als Nintendo-Varianten finde ich die großartig, die Rabbids.
Ja. Aber nicht als Luma-Stern.
Der arme Rayman, oder? Dass er so abgelöst wurde von Mario, dass die Rabbids jetzt halt so in diesem Universum verankert sind und da ihre Heimat gefunden haben. Ja. Nach so vielen Versuchen. Und Rayman muss leider jetzt alleine sterben.
Der muss ja vor allem sterben, weil er kommt ja gar nicht mehr wieder, leider. Ja. Haben sie auch vergraben.
Ja.
Die Franchise. Nun.
Naja, aber Mario & Rabbids kommt leider nicht mehr dieses Jahr.
Nee.
Kommt 2022, wird von Ubisoft Milan, habe ich auch noch nicht gewusst, dass es die gibt, entwickelt in Zusammenarbeit mit Ubisoft Paris, die den ersten Teil gemacht haben. Und ja, toll. Sah sehr cool aus. Man hat auch erste Special Moves und so gesehen. Also sie haben auch selbst gesagt, dass es für Einsteiger und Einsteigerinnen, die noch nicht so in diesem rundenbasierten Kampfmodus drin sind, wird es auch noch mehr Möglichkeiten geben, da irgendwie besser reinzukommen. Weil es ist ja kein ganz leichtes Genre auf jeden Fall. Mhm. Und gerade Nintendo legt da ja auch immer viel Wert drauf. Das wird cool. Also glaube ich auch für Leute, die mit dem Genre sonst nichts anfangen können.
Ja, schön. Das freut mich doch für dich.
Ich will es haben.
Ich will es haben. Ja, und
aber
dann,
das war noch nicht das One More Thing.
Nee, das One More Thing hat Yves Guillemot höchstpersönlich angesagt. Das macht er ja immer. Er ist irgendwie immer präsent in diesen Konferenzen. Mhm.
Er hat sich bei allen Frauen entschuldigt, die bei Ubisoft belästigt wurden.
Ja,
und endlich
Gott.
Hat er es mal gesagt.
Ja, nein, trotzdem. Aber es ist so, ich kann diesen Typen nicht mehr ernst nehmen. So, ich sehe den und denke so, hör auf zu reden. Du hast deine Mitarbeiter scheiße behandelt und wahrscheinlich ist es jetzt nicht viel besser. Deswegen, ich finde es immer schlimm. Aber er hat dann noch gesagt, hier, one more thing. Und dann kam ein Spiel, mit dem ich jetzt heute überhaupt nicht gerechnet habe.
Nee,
nämlich null. Avatar Frontiers of Pandora. Die machen ja wirklich noch, das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass sie noch ein Avatar-Spiel machen, tatsächlich.
Mhm.
Und mit einer krass neuen Engine. Das sah unglaublich aus. Also
die Engine ist nicht neu, aber die Also die Snowdrop ist ja schon die Standard-Ubisoft-Engine, mit der sie die letzten Jahre immer gearbeitet haben.
Aber haben die nicht jetzt weiterentwickelt?
Naja, es sieht nach Next-Gen aus.
Ja.
Das schon. Also das sieht aus wie die Next-Gen-Version von Snowdrop. Aber ich meine, Avatar 2 ist ja auch noch 2045 oder wann kommt der raus?
Ja, das weiß ich auch nicht. Da habe ich mich nämlich auch gefragt, bezieht sich dieses Spiel noch auf den ersten Film oder schon auf den zweiten, den es noch nicht gibt?
Ja.
Weiß ich nicht. Ja. Sah sehr bunt aus, sah wirklich sehr nach Avatar tatsächlich aus. Es gab eine Flugpassage zum Beispiel. Es gab ganz schön verrückt aussehende Tiere. Die Navi mit ihren verschiedenen Landsleuten hat man da gesehen. Also es sah wirklich total super aus, wunderschön. Es wird, glaube ich, für mich darauf ankommen, was sie erzählen wollen in diesem Spiel und wie sie das machen wollen. Es wird natürlich eine Open World, ist ja ganz klar.
Vermuten wir jetzt mal stark.
Nee, Jeff Keighley hat noch später ein bisschen was erzählt, meinte irgendwie, was habe ich denn hier noch? Warte mal kurz.
Also sah sehr danach aus. Sah sehr aus wie Horizon Zero Dawn oder so mit Avatar.
Ja. First Person, Open World, das hat er noch gesagt am Ende. Und ja, es wird dann halt, vielleicht geht's so in die Richtung Far Cry Primal. Ne, das war ja auch eher so ein Versuch, sage ich mal, so was komplett anderes zu machen.
Okay, interessant.
Genau. Ja. Und die hatten nämlich auch First Person bei Far Cry Primal.
Ich habe jetzt eher so an Horizon Zero Dawn gedacht und das ist ja Third Person, aber ja. Ich glaube, man hat irgend so eine Szene auch gesehen mit aus der Ego-Sicht, ja.
Ja, genau. Und deswegen, es könnte cool werden, wenn sie sich wirklich eine schöne Story ausdenken und nicht irgend so ein Murks.
Ich meine, die Welt gibt es ja her. Also die Welt gibt es ja her, so eine Open World zu sagen und dann die Bedrohung der Menschheit. Man hat ja die Mechs und die Kriegsgeräte dann auch gesehen, die Menschen da auf den Planeten bringen, auf Pandora. Also von daher, ich kann mir schon vorstellen, wie sich das spielen wird. Und Geschichte ist ja eigentlich auch relativ durch die Lore vorgegeben, oder? Also, dass man halt irgendwie den Planeten beschützen muss. Ich habe keine Ahnung.
Ja, das weiß ich halt eben nicht. Ne? Also, ich weiß ja auch nicht, wie viel die wissen, was im nächsten Film passiert oder ob die überhaupt irgendwas wissen oder keine Ahnung.
Die haben nichts dazu gesagt, ob das jetzt in Kooperation mit dem Filmstudio läuft. Für mich sieht es so danach aus, dass sie halt die Lizenz bekommen haben und gesagt haben, wir brauchen halt ein Spiel zu dieser Welt. Das würde sich doch anbieten. Und wie lange das jetzt schon in der Entwicklung ist, aber ich meine, Avatar 2, 3 und 4, wie viel soll es da noch geben, sind ja auch schon ewig geplant. Also ich denke, es wird halt ein Standalone-Ding werden, aber natürlich versucht man das sicherlich irgendwie einigermaßen zeitgleich rauszubringen. Kann ich mir schon vorstellen, dass das irgendwie die Cross-Promotion-Idee da schon da ist.
Ja, ich glaube, 2017 wurde das erste Mal davon gesprochen, von diesem Spiel.
Von dem Film
auch? Nein, das weiß ich tatsächlich nicht, aber von dem Spiel habe ich, ich glaube, 2017.
Ich habe das völlig vergessen, dass es das gibt.
Ja, eben, exakt. Deswegen habe ich auch so geguckt, als es dann kam. Ich so, was ist das? Oh, Avatar?
Aber immerhin mal wieder eine Überraschung. Ich meine, wir beschweren uns auch immer, dass es keine Überraschung mehr gibt.
Stimmt.
Das ist ihnen gelungen tatsächlich, ja.
Das ist auf jeden Fall gelungen. Und auch so insgesamt fand ich die Ubisoft Forward eigentlich ganz okay. Also es gab natürlich Dinge, die ich mir gewünscht hätte, die natürlich nicht passiert sind. Wie Beyond Good and Evil oder neue Splinter Cell, Assassin's Creed.
Beyond Good and Evil wird nie mehr kommen, glaube ich. Das ist
Das ist ja das Problem. Ich glaube, das ist verschütt gegangen und das machen die jetzt doch nicht mehr. Warum auch immer. Das ist echt schade, weil das sah echt cool aus.
Reden wir nicht weiter, sonst weine ich.
Ja. Ja,
Splinter Cell ist natürlich auch nichts Neues. Gibt's ja auch immer wieder die Hoffnung, dass da mal wieder was wiederbelebt wird, abseits von einer Netflix-Serie oder einem Gastauftritt in meinem Mobile-Game. Gibt's auch nichts Neues. Also ja, es war eine recht erwartbare Show, aber solide. Also ich finde Rainbow Six Extraction war gut. Rocksmith, klar, ist auch auf jeden Fall interessant, sowas zu machen. Riders Republic könnte gut funktionieren. Die Spiele werden weiterhin gut gepflegt, auf jeden Fall. Also da kann man sich jetzt als Community, glaube ich, auch nicht beschweren, dass Ubisoft irgendwie Spiele schnell abschließt. Siehe The Crew 2.
Ja.
Die Geldmaschine Just Dance natürlich, muss natürlich sein. Und Valhalla ist ja ein Riesenerfolg für die tatsächlich. Also trotz der eher durchwachsenen Kritiken manchmal auch, scheint es ja bei der Community immer noch extrem gut anzukommen. Also nichts hat sich so gut verkauft wie Assassin's Creed Valhalla von Assassin's Creed Serie. Das ist ja der am besten verkaufte Titel bisher.
Das ist auch klar, krass, dass sie immer größer. Davor war es Odyssey halt, ne? Das hat sich auch verkauft wie geschnitten Brot.
Ja.
jeder Teil, den sie neu drauflegen, der wird automatisch irgendwie noch populärer und ich verstehe es naja, irgendwie nicht.
Ich meine, die Gaming-Welt wächst halt auch. Also das darf man halt auch nicht vergessen. Leute, die noch kein Assassin's Creed gespielt haben die letzten 10 Jahre und dann sowas zum ersten Mal sehen, die sind natürlich, klar, auch, ja, so wie du jetzt Far Cry 6 dich ja auch drauf freust, wenn man aber halt schon 8-mal Assassin's Creed gespielt hat, kann einen Valhalla halt nicht mehr wirklich so vom Hocker hauen.
Das stimmt allerdings, das ist es halt, ja. Solide, kann man schon sagen. Doch, gut.
Guter Einstieg in die richtige E3, sage ich jetzt mal.
Und dann kam direkt das Kontrastprogramm und es war echt super. Ich hab's wirklich gebraucht. Also ich brauchte wirklich erstmal sowas zum Durchatmen, zum Lachen. Und das hat Devolver natürlich wie immer abgeliefert. Weit über meinen Erwartungen, auch wie immer.
Ja, ich bin so ein bisschen übersättigt tatsächlich. Also mir hat's dieses Jahr nichts gegeben, diese Devolver-Nummer.
Was?
Nee.
Oh nein!
Das war so, es ist inzwischen so, ich weiß nicht, sie sind über diesen Indie-Status hinaus, um das noch wirklich so cool rüberzubringen, dass es noch eine Persiflage ist, weil sie sind halt eigentlich selbst Teil dieser Industrie, die sie jetzt veräppeln.
Ja, aber das haben sie auch selber in dem Video nochmal gesagt. So. Das ist ja das Geile, die wissen das ja.
Irgendwie funktioniert es halt nicht mehr so ganz. Also ich finde, das ist so das GTA-Problem. GTA war ja so dieses kleine Spiel, dieses kleine britische Studio, die den großen amerikanischen Markt persifliert haben, die gesellschaftskritisch waren und dann halt auf einmal zu dieser Marke wurden, die Popkultur sind. So, ja. Und deswegen wird GTA 6, glaube ich, auch nie erscheinen so richtig, weil sie ein Problem haben, was sollen sie denn eigentlich noch persiflieren, wenn sie selbst der Größte sind. Was willst du denn da noch machen? So, ja? Man hat es ja schon auch gemerkt an dieser Waterboarding-Szene, dass es eigentlich nicht mehr so richtig funktioniert und so. Und ich glaube, Devolver ist jetzt auch an diesem Punkt, dass sie über die Themen, über die sie sich jetzt da lustig machen, ich meine, die sind ein börsennotiertes Unternehmen inzwischen, die machen Mobile Games, machen sich selber drüber lustig, dass sie jetzt eine Geldmaschine mit Mobile Games machen und machen es aber halt auch. Machen sich drüber lustig, dass Publisher seltene Dinge herstellen und verkaufen. Was machen sie? Sie stellen seltene Dinge her und verkaufen sie. Also irgendwie hat es für mich nicht mehr funktioniert dieses Jahr. Die Spiele sind top immer noch. Ich will alles spielen, was von Devolver rauskommt, aber diese Art der Meta-Präsentation, es war mir fast schon zu glatt und zu poliert und sie sind zu sehr selbst das geworden, was sie eigentlich immer verarscht haben.
Ich finde das gar nicht so schlimm. Ich finde es lustig, dass sie es immer noch machen. Mich interessieren die Spiele tatsächlich weniger bei Devolver. Also es gibt ein, zwei Sachen, die ich ganz cool finde dann immer, aber der Rest ist dann auch eher so, ja, okay. Und deswegen, ich bin eigentlich für die Präsentation da und ich fand's total gut. Ich fand diese Hotdog-Dinger mega geil. Ich hatte die ganze Zeit den Impuls, ich möchte auch so einen Hotdog haben, bitte jetzt.
Ich auch, ich will so einen fucking Hotdog jetzt.
Und ich fand die asiatische Frau super, die immer so richtig ausgerastet ist bei allem. Das fand ich mega geil. Also ich fand, da waren wirklich auch sehr gute Gags dabei wieder und ich weiß nicht, ich finde, das ist auch es hat so ein Bo Burnham-Niveau einfach, dieses komplette durch den Kakao ziehen von allem, was eigentlich Kacke ist, so an der Wirtschaft und so.
Ich meine, die Production Values waren ja auch wieder der Wahnsinn. Und
ja,
auch,
vielleicht was liegt auch daran,
früher war das so richtig trashig. Also die 2015er war ja so mit abgehackten Armen und Blut rausgespritzt, wo man gemerkt hat, das ist so ein Filmstudentenprojekt. Und jetzt der Regisseur, der hat halt so viel Geld jetzt bekommen für diese Production. Das ist ja so ein Hochglanzding inzwischen geworden. Und geil finde ich ja, dass sie wirklich jetzt so ein Reset gemacht haben. Also das fängt quasi damit an, dass der Regisseur am Anfang dasteht und das ihnen nur pitcht, was die letzten Jahre passiert ist. Und Nina selbst ist halt nur die Frau, die da steht und Kaffee ausschenkt. Das fand ich sehr lustig, dass sie quasi auch so diese Reboot-Culture damit irgendwie so ein bisschen persifliert haben.
Ja, genau. Und am Ende, also man weiß ja nicht wirklich, was passiert, weil am Ende wacht sie ja auf. Also
sie ist geimpft. Hast du gesehen?
Sie ist auf jeden Fall, pfiou, pfiou. Sie wacht auf und das war vielleicht alles nur ein Traum. Also deswegen, wer weiß, was da noch kommt. Und ich habe eben schon gedacht, ich sollte mal alle Presos der letzten Jahre hintereinander gucken, um die komplette Story einmal komplett zu sehen. Ich glaube, das wäre auch ganz spannend.
Die Devolver Extended Universe.
Ja, genau. Das ist auch so gut.
Ja, es hat schon Spaß gemacht wieder. Aber ich fand, es war nicht ganz so rund. Es gibt jetzt halt nicht mehr so diesen einen roten Faden. Also der rote Faden sollte ja sein, dass sie jetzt dieses Abo-Modell haben. Aber Ja, mein Gott, also jetzt ein Subscription-Service, bei dem man Subscription bezahlt, dass man Bezahlinhalte kaufen kann. Sie haben halt alles andere schon durchgemacht, was cool war. So, weißt du? So die Nintendo Directs haben sie super cool verarscht das letzte Jahr. Davor eben auch so diese typische Visa, diese Messeveranstaltungen früher liefen. Das war immer noch das Highlight, finde ich. Mit diesem Fake-Publikum, was klatscht.
Ja, ja.
Das haben sie, finde ich, vom Ton her perfekt getroffen. Und jetzt ist es halt so. Ja, so ein bisschen zu drüber. Also es ist so, wie du schon gesagt hast, so eigentlich so ein Sketch, und warum sie da am Anfang jetzt alle so halb rumtanzen und dieses Techno-Bubble-Geschwätz an einen ranwerfen. Ja, mir hat es einfach dieses Jahr nicht so ganz gut gefallen. Aber auf jammern auf hohem Niveau bei Devolver.
Das stimmt.
Ja.
Ja, und Spiele gab es auch.
Haben dir nichts gegeben?
ja, also sie haben ja angefangen, so richtig Cold Opener-mäßig direkt mit dem Shadow Warrior Trailer.
Ja.
Absolut nicht meins. Also es ist natürlich sehr viel Blut und sehr viel, Arena-Shooter war das, glaube ich, eher die Richtung, oder? Ich habe es nie gespielt. Also
ist ein ganz normaler First-Person-Shooter mit sehr viel Blut, sehr viel Asia-Setting mit Schwerten, Melee-Nahkampf und so. Das wird ja der dritte Teil, das wird halt wie Shadow Warrior. Der erste war ja etwas älter, dann haben sie das ja ruhen lassen, und dann der zweite Teil war halt Remaster, Remake, was quasi die Serie wieder aufgefrischt hat, so eine Art Reboot, aber eben eine Fortsetzung und sehr viel so Duke Nukem-Humor im Endeffekt ist es eigentlich. Und der dritte wird jetzt halt noch schneller mit Grapple Hook und so weiter.
Ja, ja. Ja, genau. Und dann habe ich halt gesagt, ja, nett. Okay. Ja. Ne, also das gibt mir halt nichts. Das ist halt einfach nicht mein Genre. Aber dafür das nächste, was als nächstes kam, das war super krass. Track to Yomi heißt es. Mhm. Und da habe ich erst gedacht, Moment, das ist doch ein Film.
Das sah super aus.
Das sah sehr filmisch aus, ne? Also, es sah aus wie Ghost of Tsushima im Schwarz-Weiß-Modus, denn es ist tatsächlich auch nur Schwarz-Weiß. Und du bist da halt als Samurai und meuchelst da durch Japan, und das in 2D und ohne Farben so wirklich, aber es sah einfach so stylisch aus, dass ich da irgendwie direkt Bock drauf bekommen habe. Wir haben nicht so viel Info dazu bekommen, also es ist ein ganz, ganz kleiner Trailer nur gewesen, der nicht so viel hergegeben hat, aber trotzdem, also es hat wirklich nicht viel gebraucht, um das interessant darzustellen.
Ich meine, mit Ghost of Tsushima in 2D und mit gutem Soundtrack, mit gutem Kampf in Schwarz-Weiß gehalten, was will man mehr? Also
ja.
das ist doch schon, da schreit doch schon alles sold.
Verkauft sich von selbst.
Ich will mich da reinlegen wie Nina in das Hotdog. Ja.
Hotdogs. Es ist mitten in der Nacht, ich habe Hunger. Ja, kommt 2022 leider erst.
Leider erst, ja. Mhm. Dann Phantom Abyss sah eigentlich auch ganz witzig aus, so ein First-Person-Action-geladener Indiana-Jones-Ghost-Runner. Ja, also ein riesen, langer Parcours mit tödlichen Fallen, die in so einem typischen Indiana-Jones-Setting sind, also die Spikes, die giftigen aus dem Boden, irgendwelche Walzen, die von der Seite zurollen. Und das Coole war, so habe ich es zumindest verstanden, dass jeder Versuch, der gescheitert ist, quasi der Community dann hochgeladen wird, dass ich dann auch sehe, wie die Ghosts da rumrennen und scheitern. Und ich versuche eben asynchron, multiplayer-mäßig da als Erster durchzukommen. Sah witzig aus.
Ja, also, das sah wirklich cool aus.
Und
das
auch hat Grafik mich, war ganz nett und so.
Hat mich sehr an Titanfall 2, an diese Trainings-Area erinnert. Also so muss man sich das vorstellen, dass man da wirklich schnell durchhechten muss, Parcours-Prinzip, und überall versucht halt alles einen zu töten. So, das ist das Prinzip. Und das war echt, das war cool. Fand ich gut.
Ja. Dann Wizard with a Gun. Fand ich einen witzigen Titel. Also kleine Zaubermännchen, die aber auch Knarren dabei haben. Also die so ein bisschen so eine Cowboy-Ästhetik dann eben auch hatten. So, man guckt so von oben drauf in diese gekippte 2D-Optik. So ein bisschen wie Don't Starve. Ich finde, der Animationsstil und alles war auch komplett Don't Starve. Und es wirkte auch so vom Spielstil. Also, dass man Ressourcen sammelt, craftet, Aliens oder Monster besiegt und mit diesen Materialien dann sich halt eben neue Zauberzutaten zusammenmixt, vielleicht so ein Fort aufbaut, und diese Mischung aus Wizards, aber gleichzeitig so Cowboy-Helden mit so ein bisschen Alien-Planeten-Atmosphäre und Don't Starve-Gameplay-Mechanik sah cool aus. Würde ich mal reinschauen auf jeden Fall.
Also ich fand's sehr lame. Ich hab's, da war ja zuerst, war der Trailer ja so eine Art, so eine kleine Zeichentrickgeschichte, ne? So mit den kleinen Zauberern, die dann irgendwie sich da bekämpfen und hin und her und so weiter und so fort. Und dann wechselt es halt ins Gameplay und ich so, okay, ich bin raus. Schon wieder isometrisch, schon wieder Multiplayer.
Ja, das war ja nicht ganz so isometrisch. Das war ja so dieses Gekippte. Ich weiß, was du meinst. Aber wir haben sehr viele Spiele mit dieser, mit diesem Art von Gameplay. Oder irgendwie Dual Stick oder eben so isometrisch von schräg oben. Das ist, glaube ich, der Trend dieses Jahr.
Glaube ich auch. Ja, deswegen, das war nichts für mich. Aber das nächste auf jeden Fall. Death's Door fand ich super süß. Also es ist ein so ein kleines Adventure, aber auch isometrisch von oben. Und der Protagonist ist halt ein kleines Vögelchen. Das fand ich niedlich. War gar nicht so viel zu sehen. Also der.
Ich habe auch nicht verstanden, was man da machen soll.
Ja, es ist halt irgendwie, also es hat auf jeden Fall Adventure-Züge an sich, dass man von A nach B rennt.
Auch so Dual-Stick und Kämpfen und so, ne?
Aber auch irgendwie sich irgendwo Missionen abholt, hatte ich das Gefühl. Und das fand ich super. Also ich bin gerne ein kleines Vögelchen.
Da, ja, das hat mich jetzt tatsächlich nicht so angesprochen. Aber das ist ja okay, wenn das mehr was für dich war.
Ja.
Es hatte so eine leicht morbide Ästhetik. Das
ja, auch so ein bisschen, genau, so ein bisschen grau alles und so ein bisschen trist sah es aus. Aber ich fand es trotzdem irgendwie interessant. Kommt doch schon am 20. Juli, da kann ich mir das dann mal genauer angucken. Vielleicht ist es ja doch blöd. Mal sehen.
Dann so. Das nächste, das sah wild aus.
Ja.
Das ist von den Leuten, die Pony Island gemacht haben. Und wenn man das weiß, dann kann man sich schon so ein bisschen erahnen, dass das ein absoluter Mindfuck wird, glaube ich, dieses Spiel. Also ein Spiel, was definitiv mit den Erwartungshaltungen brechen wird. Es sah aus wie eine Mischung aus Escape Room, also sowas wie The Room oder sowas, in so einem, wo man so Kisten versucht zu öffnen, Schalteranlagen hat und solche Geschichten. Dann aber auch so eine Kartenspielmechanik.
Sah das nicht eher so aus wie Slay the Spire? Also, dass du auch so eine Karte hast und dann vorwärts gehen musst, den Weg
auch,
und manchmal abbiegen?
Ja, auch, das gab es eben auch noch. Das gab es auch noch. Aber ich glaube, das ist nicht die Kernmechanik tatsächlich. Nee? Ich glaube, dieses Kartenspiel wird so einer von mehreren Möglichkeiten sein, wie man vielleicht irgendwie Duelle austrägt oder irgendwie sowas in der Art. Aber ich finde, ich habe eben auch erst gedacht, das wird so ein rein Kartenspiel mit so Slay the Spire-Mechanik oder Deckbuilding oder so. Aber dann war ja auch in dem Raum so viel, dass man da wirklich aus der First Person irgendwie sich umschauen kann und irgendwie Kisten öffnet und so weiter. Aber wie gesagt, bei dem Studio, egal was man in den Trailern sieht, das wird eh immer ganz anders.
Ja, am Ende hat man noch so ein bisschen so ein bisschen einen kleinen Einblick bekommen, was das wird. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall Horror. Weil man hat ja dann noch verschiedene Einspieler quasi gesehen, so auch so Kassettentape-mäßig, wo man so verschiedene Gegenstände findet und so. Und auch die ganze Ästhetik von dem Spiel, also dass alles so in Schwarz-Gelb gehalten ist und so, also so ein komisches, ausgefranstes, ausgeranztes Gelb, lässt eigentlich schon vermuten, dass es eher so in die mystische, gruselige Richtung geht.
Ja, total. Ich bin gerade auf der Steam-Seite und ich finde, es beschreibt es ganz gut. Sie sagen selbst, Inscription, so heißt es, ist ein inky black card-based Odyssey that blends the deck-building roguelike, also wie du gesagt hast, so deck-building roguelike, dann aber auch, was ich gesagt habe, Escape-Room-Style-Puzzles and psychological horror into a blood-laced smoothie.
Oh mein Gott, ja, okay.
Also diese drei Zutaten, die wir richtig erkannt haben, die werden dann in einen blutigen Smoothie gemixt. Und ich finde, das ist die beste Beschreibung.
Smoothie ist so gesund.
Ja.
Na gut, also dieser Kartenanteil ist natürlich mal wieder ein bisschen abschreckend für mich. Aber da das ja so ein Mix ist und nicht nur aus Karten besteht, vielleicht schaue ich da dann auch mal rein. Kommt noch dieses Jahr.
Sehr interessanter Grafikstil auf jeden Fall, finde ich. Ja.
Genau.
Ich weiß gar nicht, wie man den nennen soll. Das ausgefranst war auch das, was ich im Kopf hatte.
Ja, ne? So, ausgegilbt. Weiß ich nicht, wie ich das nennen würde.
Low-Resolution-Vergilbung.
Ja, vielleicht so Sepia. Weißt du? So ein bisschen. Ja. Aber wenn man Sepia noch so ein bisschen aufdreht, finde ich, dann hat man's. Ja.
Sehr schön. Dann kommt das bereits angesprochene Mobile-Game. Und bei Devolver ist man ja sich inzwischen immer nicht mehr ganz so sicher. Früher wäre das ein reiner Gag gewesen, dass sie jetzt ein Mobile-Game machen. Und der Trailer war so gehalten wie so ein Sketch. Also bei Bo Burnham, wie du schon gesagt hast, wäre das halt so ein Trailer gewesen für ein nicht existierendes Mobile-Game als Kritik an Mobile-Games. Und das ist genau das, was ich gerade meinte. Wenn dieser Trailer nur so da gewesen wäre, dann und das Spiel wird's nicht geben, dann würde ich das total feiern. Aber weil der Trailer macht sich darüber lustig, dass diese typischen Bejeweled und Match-3-Games und wie heißen die Pop-Soda-Dinger da? Pop, Weißt du, was ich meine? Ja.
Ja, nein.
Wie heißt das? Ja, die, was alle spielen mit diesen, Süßigkeiten.
Ja, Candy Crush.
Candy Crush, danke. Ja. Dass das quasi so die Leute davon abhält, sich um ihr Kind zu kümmern.
Das war mega lustig.
Im Straßenverkehr irgendwie Unfälle bauen. Und dann macht der Trailer genau das, dass die Werbung dafür ist, spiel dieses Spiel und dann fällt dein Kind vom Baum.
Ja.
Und dann gibt es dieses Spiel aber wirklich. Und das ist halt irgendwie so, finde ich, der komische Bruch daran.
Ja, fand ich jetzt nicht so schlimm. Also, ich weiß, was du meinst. Früher wäre es halt wirklich eine Gesellschaftskritik oder eine Industriekritik gewesen. Ja. Und jetzt meinen die es halt ernst. Aber trotzdem ist der Trailer sehr lustig gewesen.
Der Trailer ist super. Aber das Spiel selber ist doch der gleiche Schlonz,
ja,
der
im niemals
App
spielen.
Store immer ist. Nie. Weil wenn die App selber wenigstens auch irgendwie kritisch wäre. Ja, aber die ist es ja nicht. Das ist ja wirklich einfach eine Free-to-Play-Geldmaschine.
Ja. Das ist richtig. Also nee, würde ich auch nicht spielen. Sah auch derbe langweilig aus. Aber
die
der Trailer war
Tumble Time.
Ja.
Naja. Nun. Und dann Demon Throttle. Und da habe ich auch erst gedacht, sie meinen das nicht ernst. Aber das ist tatsächlich komplett ernst gemeint. Es wird einen nicht digitalen Release geben von Devolver.
Ja. Und dann noch mit so einem Spiel, was mich auch so null angesprochen hat. Erstens, es gibt, das ist ein Autoscroller. Was ja schon mal aus der Hölle kommt, finde ich.
So ein Retro-Shooter, genau.
Genau, ja. Und die Retro-Optik und so, das hat man ja öfter, das ist auch okay. Aber so ein Bullet-Hell-Ding mit Autoscroller dann auf so einen physischen Release zu packen, Alter, was? Wer will das denn haben? Also jetzt mal im Ernst.
Sammler natürlich.
Ja. Das sah halt nicht wirklich spaßig und auch nicht so besonders aus, als dass man das jetzt, vielleicht ist das der Gag so.
Wollte ich
die nehmen
sagen.
dieses Spiel, was sie, wo sie genau wissen, eigentlich ist das überhaupt nichts Besonderes und dafür machen sie halt so eine Special-Version. Ja. Vielleicht ist das der Gag an der Geschichte, ja.
Genau, es gibt ja Plattform-Exclusives und das ist jetzt quasi halt ein Limited Run, so heißt die Firma jetzt, aber es ist ein Limited Run bei Special Reserve. Also Special Reserve Exclusive ist es jetzt quasi. Das wird es nur bei diesem Anbieter geben, nur auf auf Modul
Cartridge,
für die Switch.
Ja.
Cartridge, genau. Und nur in einer limitierten Auflage. Und genau, und das von Devolver.
ja, NFT, ne? Non-fuckable
tape. Sozusagen, ja. Genau, und dann haben sie sich selbst damit quasi persifliert, dass dann der Gag aufgelöst wurde mit dieser ganzen Metaebene, in der wir uns befinden, dass Nina dann die geniale Idee hat, und da musste ich tatsächlich lachen, dass man doch jetzt NFTs, also die Non-Fungible Tokens, quasi persifliert und in VHS-Kassettenform bringt.
Großartig.
Das fand ich wirklich sehr lustig. Ja.
Großartig, dann lief das ist auch so ein Bo Burnham-Ding gewesen übrigens. Dann lief im Hintergrund genau das Gespräch, was sie gerade führen, halt auf Tape. Und das ist halt auch, sehr lustig. Sehr guter Gag.
Non-fuck-withable table.
Tape.
Das fand ich sehr gut. Non-fuck-withable.
Super. Sprich das erstmal aus, ey.
Ja, eben. Und das Ding kann man aber wirklich kaufen. Also das wird jetzt tatsächlich einmalig verkauft. Hoffentlich spenden sie es dann oder sowas.
Fände ich nur fair, ja.
Ja, war trotzdem eine sehr lustige Präsentation, trotz meiner Kritik, die, glaube ich, auch einfach existiert. Da muss ich jetzt mit klarkommen, dass Devolver halt jetzt einfach auch ein großes, große Gelddruckmaschine geworden ist. Ist halt so.
Es ist halt immer mit allem, was irgendwie am Anfang klein und sympathisch ist und dann springen alle auf den Zug auf, weil sie es alle irgendwie geil finden und dann werden die halt auch selber so eine Megakorb. Ja, ist leider so.
Ja, aber Kapitalismus. Trotzdem haben sie natürlich immer noch sie werden jetzt ja keine AAA-Spiele rausbringen.
Nee,
also von daher
nee.
Auf dem Level, wo sie jetzt sind, finde ich, ist das auch cool. Ja, also trotzdem sich über sich selbst so lustig machen, trotzdem so viel Geld in die Hand zu nehmen, um sich und die Industrie quasi noch so auf die Schippe zu nehmen und mit so einem Style, der halt so anders ist, einfach sich auf die Bühne zu trauen, ist allein das gebührt schon Respekt auf jeden Fall.
Ja, finde ich auch. Ich finde es immer sehr unterhaltsam. Ich hoffe, dass sie so weitermachen. Mal gucken, was sie auch noch so auf Ideen kommt, welche das sein werden in Zukunft. Da in der Branche passiert ja dauernd irgendwas Absurdes, das man auf die Schippe nehmen kann. Ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht nächstes Jahr. So.
Sehr schön.
Das
war ein unterhaltsamer Abend auf jeden Fall, ja.
Genau, das war für uns der Abend. Das war die letzte Veranstaltung heute. Und ja, ich bin so ein bisschen, jetzt kommt so dieser Moment, von dem ich am ersten Tag gesprochen habe, dieses, okay, ich weiß, was ich rede, aber ich weiß eigentlich nicht mehr, was ich rede. Ich bin gerade auf dem besten Wege dahin, glaube ich. Vielleicht erholt sich das, wenn wir morgen den nächsten Cast aufnehmen. Wir haben ja noch die Guerilla Collective und die Wholesome Direct in der Pipeline sozusagen. Mhm. Werden wir dann morgen für euch direkt aufnehmen, bevor dann das große Xbox Bethesda Line-Up kommt. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Ich hoffe, ihr seid immer noch am Start bei unseren schönen E3-Casts. Wenn ihr komplett neu dazugekommen seid, dann herzlich willkommen erstmal natürlich.
Und nehmt euch einen Hotdog.
Nehmt euch einen Hotdog. Oh, bitte. Nehmt euch einen Hotdog. Das würde mich freuen. Und falls ihr uns unterstützen wollt an der Stelle, dann könnt ihr das sehr gerne tun unter patreon.com/insertmoin und steadyhq.com/insertmoin. Das musste gesagt werden.
So. Ja, damit auch wir uns morgen noch einen Hotdog leisten können.
Richtig.
Und wir gönnen uns jetzt eine dicke Portion Schlaf, träumen von Hotdogs und sind dann morgen frisch und ausgeschlafen, irgendwann gegen Nachmittag mit dem nächsten Cast da, mit nochmal sehr, sehr, sehr vielen Indies, bevor wir dann in die AAA-Sümpfe absteigen mit Xbox. Da freue ich mich drauf.
Alles klar.
Wird es etwa Halo zu sehen geben, Anne?
Was? Halo? Ich glaube, Halo kann nur verlieren, aber da reden wir morgen drüber. Ja. Oh Gott, toi, toi, toi. Schlaf gut. Bis dann.
Bis morgen. Tschüss.
Tschüss.